Ich hab's eigenartigerweise aufs Herz bekommen, heute das Evangelium zu predigen. Habe ich, glaube ich, fast noch nie gemacht, in so konzentrierter Form, in den letzten 20 Jahren. Ich hoffe, es passt euch dann irgendwie und ihr nehmt keinen Anstoß. Johannes, ich fange gleich an, Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gell, wir haben diesen Vers schon viel gehört und vielleicht schon viele Male gehört. Und falls nicht, ist es höchste Zeit, uns mal wirklich damit auseinanderzusetzen, weil es ist eine der ganz zentralen Aussagen der Bibel. Und ist diese Aussage, die er macht, ist sie nicht wundervoll, oder? Ist die Rede hier von der allumfassenden Liebe Gottes. Gott ging so weit, dass er sein Liebstes und sein Teuerstes nahm und hingab für eine Menschheit, die ihn verlassen hatte, und opferte seinen Sohn auf Golgatha, um die Schuld, die bei den Menschen lag, selber zu sühnen. Die Schuld all der Menschen, die guten Willens sind. Und ihnen so wieder diesen Menschen Zugang und Zutritt verschaffte zu seinem Reich, zum Reich Gottes, oder? Zum Reich Gottes hier in dieser Welt. Und dann zumal auch im ewigen Reich Gottes, in seiner Dimension, in der nächsten Welt, wo es keine Tränen mehr geben wird, sagt die Bibel, und kein Leid und kein Geschrei und kein Stress und kein Stau und keine der Probleme, die uns hier unten das Leben versäuern. Es ist dieses Erlösungswerk, dieses Erlösungsgesamtwerk, oder, hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht. Und zwar ein für alle Mal. Und wir müssen gar nichts tun. Und wir können gar nichts dazu tun, als nur das, einfach dieses Geschenk anzunehmen. Das ist alles, was wir können. Und in diesem einen Satz hier ist auf diese Art und Weise die absolute Kernbotschaft der Bibel in einem Satz zusammengefasst. Und danke Gott für diese frohe Botschaft, oder? Die frohe Botschaft, dass du uns liebst und uns in Jesus alles geschenkt hast. Aber eben jetzt, Vorsicht, oder? So wahr diese Botschaft ist, diese Botschaft ist göttliche Wahrheit, aber es ist nicht die ganze Wahrheit, sondern dieser Vers präsentiert nur eine Seite einer etwas komplizierteren Wahrheit. Und auch die präsentiert es noch unvollständig. Denn etwas können wir tun, ja, müssen wir sogar tun, damit wir wirklich in den Genuss dieser frohen Botschaft kommen. Und zwar müssen wir diese frohe Botschaft glauben, oder? Und zwar nicht im weltlich abgeschwächten Sinn glauben, so ich glaube, ich kann es schiffen oder so, oder? Sondern im ursprünglichen biblischen Sinn glauben. Und in der Bibel heißt Glauben etwas völlig anderes als irgendetwas, vielleicht wird es so sein oder vielleicht nicht, sondern es bedeutet unser volles Vertrauen auf etwas setzen. Und wenn wir jetzt diesen Vers nochmal lesen, fällt uns das auf. Bea, kannst du noch eins weiterklicken? Oder? Nein, also klick nochmal zurück. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also wir müssen das glauben mit unserem ganzen Leben glauben. Und sonst funktioniert das nicht. Aber wenn wir es glauben, dann funktioniert es. Und wollen auch gleich noch den nächsten Vers lesen oder die nächsten Verse, denn auch das gehört zu diesem Evangelium, Vers 17. Der ist dann schon weniger bekannt, oder? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werden. Gerettet werde. Auch das ist wichtig und ebenso wichtig wie der vorangegangene Vers, weil es erklärt den Grund, warum Gott seinen Sohn schickte. Und das ist dieser Grund, weil er uns Menschen vor dem Gericht Gottes retten will. Und das übersehen viele, die nach dem Vers 16 irgendwie, wo es um die Liebe Gottes geht, nicht mehr weiterlesen. Weil im Vers 17, der wirft dann plötzlich ein Licht auf diese andere Seite des Evangeliums, wo es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Und diese Gerechtigkeit Gottes ist genauso absolut wie seine Liebe. Und wir müssen das mit der Gerechtigkeit Gottes ebenso ernst nehmen wie das mit seiner Liebe. Sonst bekommen wir ein völlig schräges Gottesbild und kommen auf eine völlig schräge Schiene, glaubensmäßig. Darum ist es so wichtig, das Symbol für dieses Evangelium von der Liebe Gottes auf der einen Seite und der Gerechtigkeit Gottes auf der anderen Seite immer wieder vor Augen zu haben. Und ich spreche vom Kreuz, oder? Welches die Römer als eine billige, energiesparende und trotzdem absolut grausame Methode entwickelt haben, jemanden zu Tode zu foltern. Und ausgerechnet zu diesem Kreuz zu dem, der daran hing und da litt, oder, sagt uns die Bibel, sollen wir aufsehen. Hebräer 12, 2. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete, oder? Jesus hat das Kreuz erduldet, das war seine Entscheidung. Gehorsam zu sein bis ans Kreuz. Und aus diesem Grund steht in unserer Gemeinde dieses Holzkreuz. Es soll uns immer wieder daran erinnern, dass die Gnade Gottes keine billige Gnade ist, sondern dass es nach Gottes Ratschluss dieses absolut unverständliche, fürchterliche Gerät brauchte, um dieses Unmögliche zu bewerkstelligen, nämlich eben die Liebe Gottes, oder? Die Liebe Gottes, die jedem von uns ohne Vorbedingung zugesagt ist und die alles vergibt und uns alles schenken will, zu versöhnen mit der Gerechtigkeit Gottes, wo kein Platz ist, auch nur für die kleinste Sünde, oder? Dieser Widerspruch, es ist so widersprüchlich wie Tag und Nacht, das miteinander zu verbinden, das geschah durch das Kreuz. Und nur durch dieses Kreuz, sagt die Bibel, entgehen wir dem Gericht Gottes, oder? Und das ist eine Botschaft, die man heute gar nicht mehr so hört, oder? Wann ist das letzte Mal im Fernsehen gekommen? Oder wann haben wir es das letzte Mal in der Zeitung gelesen? Oder auch in vielen Kirchen wird das nicht mehr gepredigt, oder? In Staatskirchen und so. Hörst du das nie, oder? Oder? Ist viel zu brutal. Und doch ist es eben auch wahr und gehört eben und ist eben auch eine Kernbotschaft der Bibel, dass es ein Gericht Gottes geben wird. Eine Art abschließende Beurteilung für jeden Menschen. Und diese abschließende Beurteilung wird für viele Menschen eine abschließende Verurteilung sein, sagt die Bibel auch immer. Hebräer 9,27. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu leben, danach aber kommt das Gericht. Oder? Oder? Und, hä? Was ist? Ah, gut, der kommt aus Griech raus, ja. Oh, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht. Ja, es kommt aus Griech raus. Und es ist eine harte Botschaft, oder? Wer mag sie heutzutage noch hören? Wer mag sie heutzutage noch verkündigen? Und doch ist es die Botschaft Gottes. Die Botschaft des Gottes, der die Menschen liebt und sie in sein ewiges Reich einladen will. Und der gleiche ewige Gott hasst aber die Sünde und hat dafür überhaupt keinen Platz in seinem Reich. Es gibt keinen Platz in Gottes Reich für die Sünde. Und weshalb wir hier, ich glaube, das ist der Grund, warum ich irgendwie vor ein paar Jahren aufs Herz bekommen habe, hin und wieder mal quer durch ein Buch der Bibel zu predigen, wie wir das dieses Jahr mit dem Johannesevangelium tun. Und es ist jetzt schon fast Ende Juli und wir sind am Anfang des dritten Kapitels, oder? Nein, in der Mitte des dritten Kapitels. Aber wir haben irgendwie die Tendenz, das zu lesen, was uns segnet, was uns freut und was uns interessant erscheint. Aber nur wenn man eben quer durchliest und auch wenn man quer durchpredigt, wird man mit dem ganzen Ratschluss Gottes konfrontiert. Nicht nur mit den Abschnitten, die in unser Weltbild passen, irgendwie fugenlos und so. Und der ganze Ratschluss Gottes ist es. Es kommen nicht einfach alle in den Himmel, wie es sich die Esoteriker vorstellen, oder? Und wie es auch viele moderne Christen, das ist bei denen auch eingesickert. Vor allem bei denen, die selten in ihre Bibeln schauen, oder? Das, in das ewige Reich Gottes kommt nur, wer sich schon in dieser Welt für dieses Reich Gottes entscheidet. Jesus schon in diesem Leben als seinen Erlöser annimmt und Jesus schon in diesem Leben bewusst nachfolgt, als seinem guten Hirten, als seinem Herrn sogar, oder? Als seinem neuen Chef irgendwie. Wer Jesus nicht als seinen Erlöser annimmt, in diesem Leben, oder? Wer Jesus nicht in diesem Leben schon annimmt als Erlöser, der wird ihm später in einer anderen Rolle begegnen, im nächsten Leben, und zwar in seiner Rolle als Weltenrichter. Viele sind jetzt schon ein bisschen unterwegs, vielleicht seid ihr ein bisschen unterwegs. Schau, wenn ihr irgendwo in Italien oder irgendwo in Deutschland, Frankreich hat auch sehr schöne alte Kathedralen und so. Bevor du in so etwas hineingehst, wenn du überhaupt jemals in so etwas hineingehst, schau mal über dem Eingang, bei den allermeisten Kathedralen hat es diese komischen Figuren, oder? Und sehr oft sind diese Figuren, sitzt irgendwie Jesus oben in der Mitte mit einem Schwert in der Hand oder mit einem Schwert, das aus seinem Mund kommt. Und links sind irgendwie die Guten und rechts, und die fliegen nach oben und rechts sind die Bösen und die zieht's nach unten. Das war das Gottesbild, das im Mittelalter vermittelt wurde, das Bild von Jesus. Vor da hat niemand oder selten jemand vom lieben Jesus mit dem Schäfchen auf dem Arm gepredigt, sondern da stand im Zentrum, Jesus wird einmal diese Welt und die Menschen in ihr richten. Steht auch in der Bibel, Johannes 5, 22. Der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Auch das gehört zur biblischen Botschaft, dass Jesus einmal Gericht halten wird über die Menschen auf unserer gefallenen Welt. Und auch was der Tarif sein wird an jenem Gerichtstag, das sehen wir im nächsten Vers. Johannes 3, 18. Wer an ihn, also wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet, weil Jesus das Gericht schon über sich selber hat ergehen lassen für ihn. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht irgendwie auf eine diffus moderne Art an irgendetwas Höheres glauben oder so. Wir müssen sogar oder wir sollen sogar an diesen Namen Jesus glauben. Jesus selber stellte sich, er war ja immer so demütig, aber in dem hat er sich voll ins Zentrum gestellt, hat über sich selber gesagt, ich bin die Tür, hat Jesus gesagt. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig. Jesus als die Türe zur Seligkeit, oder? Jesus als die Türe zu Gott, Jesus als die Türe zum Reich Gottes. Und sein Name, sogar sein Name hat Kraft, oder? Er ist wie der Schlüssel zu dieser Türe. Und das macht es einerseits mega eng, bedeutet aber andererseits auch eine große Befreiung, wenn wir diesen Schlüssel betätigen und durch die Türe gehen, durch diese Türe Jesus gehen, dann können wir aufhören, die Lösungen bei uns selber zu suchen. Und wir können unser ganzes Vertrauen darauf setzen, dass Jesus, der gute Hirte, all das gemacht hat für uns, was wir nicht machen können. Eben genau das, wovon wir am Anfang sprachen, unserem Leben die Liebe Gottes in Einklang zu bringen mit der absoluten Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, die wir in unserem Leben kaum je auch nur mal eine halbe Stunde lang auf die Reihe kriegen, wenn wir ehrlich sind, oder? Das Gericht Gottes, das er dem Sohn übergeben hat, wann wird dieser Gerichtstag sein, oder? Wann wird das genau sein? Der Tag, wo Jesus als der Weltenrichter die Schafe von den Böcken trennen wird, wie er es so schön ausdrückt an einem anderen Ort. Das Johannesevangelium nennt uns das genaue Datum, indem es sagt, dann im nächsten Vers, also ich predige euch einfach weiter aus dem dritten Kapitel, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Der Tag des Gerichts ist heute. Er ist schon heute. Ein großer deutscher Philosoph hat mal geschrieben, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Und er hat damit gemeint, dass was die Völker anrichten, bringt jeden selber, es bringt immer wieder alle dorthin, wo sie es verdienen, oder? Und ganz ähnlich funktioniert das Gericht Gottes schon hier im Johannesevangelium. Und es findet einerseits, ja, sehr schmal, zack, so, noch jetzt da. Gut, jetzt bin ich abgelenkt. Wo sind wir gewesen? Mitten im Gericht. Ja? Das Gericht wird seinen Abschluss finden am Ende aller Tage. Dann, wenn er einmal ganz fertig ist auf der Welt, oder? Aber eigentlich stattfinden tut es hier und jetzt und heute. In der Mitte unseres Lebens findet das Gericht schon statt. Weil auch hier ernten wir immer früher oder später, was wir gesät haben. Und jetzt dazu schickte Gott Jesus in diese Welt, um ein Licht zu sein, oder? Dieses Jesus-Licht. Oh wow, danke vielmal. Ist es so trocken? Also gut, Gott schickte Jesus in diese Welt, haben wir gelernt oder haben wir gesehen, um ein Licht zu sein. Und dieses Licht zieht die einen Menschen an. Sie machen Erfahrungen im Namen Jesu, durch Jesus, durch irgendetwas, was er in die, durch die Gemeinde oder durch das Wort Gottes, also sie machen Erfahrungen mit Gott, sie empfangen vielleicht Offenbarung oder Segen oder eine Erleuchtung oder sie spüren etwas von diesem Licht und folgen ihm nach und fangen an hinten rein zu laufen und bekommen irgendwie, sehen immer mehr von diesem Licht und in aller Schwachheit und Fehlerhaftigkeit fangen sie an, dieses Licht zu reflektieren. Und das ist super, oder? Anderen Menschen ist dieses Jesus-Licht vollkommen egal oder es stößt sie sogar ab. Sie reagieren darauf wie jemand, wo man um 6 Uhr morgens ins Zimmer kommt und Vorhänge aufzieht und die Läden öffnet und dann strahlt die Morgensonne herein und irgendwie so und dann legt man in der Pfanne und deckt die Decke über das Gesicht und hey, ums Himmels Willen, hey, mach doch das Loch zu, oder? Bin ich eigentlich? Und dieses Licht, oder? Wir wollen, aus was für Gründen immer, es gibt immer Menschen und viele Menschen, die können nichts anfangen mit diesem Licht. Und doch hat Gott dieses Licht in diese Welt geschickt und ganze Völker können nichts anfangen mit diesem Licht. Und andere Völker steigen voll ein in dieses Licht, oder? Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 20, der nächste Vers, erklärt es so, wer das Böse tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. So stellt das Johannesevangelium das Funktionieren des Gerichtes Gottes dar. Schon in diesem Leben, nicht erst am Ende aller Tage, spricht sich im Grunde jeder Mensch sein Gericht selber. Und zwar hier und jetzt und heute. Und zwar dadurch, wie er sich zu diesem Jesuslicht stellt, das Gott in die Welt geschickt hat. Und wir machen die Augen zu und wir nehmen uns ein bisschen Zeit, habe jetzt extra schnell geredet, damit wir ein bisschen Zeit haben, diese Botschaft zu verarbeiten. Wenn du diese Botschaft zum ersten Mal gehört hast, heute, oder zum ersten Mal verstanden hast, wenn du verstehst, was es bedeutet, dass der Name Jesu und die Person Jesu das scharfe Schwert ist, das die Schafe von den Böcken trennt. Wenn du zum Licht kommen willst, das Jesus ist, dann ist heute dein Tag. Entscheide dich heute. Sprich mir das Gebet nach. Still vielleicht, musst nicht aufstehen, musst auch nicht nach vorne kommen. Mach die Augen zu und bete mit. Ja, Jesus, ich will deinem Licht nachfolgen. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen. Nicht wegrennen von dir, sondern dir nachfolgen. Heute ist, lege ich mein Leben in deine Hände. Dein Leben für mein Leben für dein Leben. Komm in mein Leben, Jesus, sei mein Herr, mein Erlöser, mein guter Hirte von heute an. Sag zu ihm, komm in mein Leben, Jesus, ich will dir nachfolgen. Du musst es sagen. Du musst es glauben. Du musst es tun. Nachher. Ein Leben lang tun. Egal, was dann kommt. Lade Jesus ein jetzt in dein Herz. Herr, und ich danke dir, dass du jeden Menschen annimmst. Jeden Menschen, der dieses Gebet spricht. Du kommst zu jedem. Er kommt auch zu dir, wenn du das gebetet hast. Zum ersten Mal oder wieder neu. Empfange das Licht heute Morgen. Und ja, sonst. Genau. Und jetzt, vielleicht gehst du in die Ferien jetzt dann. Vergiss nicht, wenn du packst, vergiss nicht, den Namen Jesu einzupacken. Wir haben gehört, Silja geht ans Eismeer. Ich weiß nicht, wo das ist, irgendwo bei Murmansk rechts noch 500 Kilometer oder so. Und Otto ist in Südafrika und so. Wir senden Menschen in die ganze Welt, gehen in die Ferien von hier aus. Wenn du in die Ferien gehst, nimm den Namen Jesu mit, pack ihn ein. Und sprich ihn aus, wo du hinkommst, und Gott möge dir Gelegenheit geben, das Licht scheinen zu lassen, dort, wo du hingehst in deinen Ferien. Ich möchte jetzt auch noch für das beten. Und mach dein Herz auf, wir haben so viel zu geben. Wir selber haben gar nichts zu geben, aber wir haben den Namen Jesu zu verschenken, machen es aber leider nur so selten. Empfange Kraft heute Morgen und empfange die Motivation und die Geistesgegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes, den Namen Jesu dort auszupacken, wo du in den Ferien hinkommst. Auf dem Zeltplatz, am Strand, in der Berghütte, den Namen Jesu auszupacken. Sei gesegnet heute Morgen mit einer evangelistischen Salbung auf deinen Ferien. Nicht als Stress, musst dir das Paradies nicht verdienen dadurch und kannst es auch nicht. Aber sei dankbar, aktiv, Gott für seine Erlösung, indem du den Namen seines Erlösers mitnimmst in die Ferien und auspackst am Ferienziel und in die Leute hineinsäst. Vielleicht bleibst du auch da diesen Sommer, freiwillig oder unfreiwillig. Das Jesuslicht ist auch hier und geht fast unter in dem Trubel unseres Alltags, den wir alle spüren. Sei gesegnet heute Morgen mit einem starken Licht in deinem Herzen. Einfach irgendwo in der nächsten Woche das Jesuslicht aufscheinen zu lassen, irgendjemandem in die Augen zu leuchten damit, dass es ihn richtig blendet. Sprich den Namen aus. Hör auf mit diesem Christentum, das nie von Jesus redet. Das bringt nichts. Jesus ist der Name, der selig macht. Schon der Name macht selig. Nimm es mit in deinen Alltag, wenn du grübeln musst diese Woche oder die ganzen Ferien hindurch, wenn du nirgendwo hin kannst. Auch in Winterthur gibt es Menschen, die Jesus unbedingt brauchen würden und keine Ahnung haben, wer er ist. Sei gesegnet heute Morgen mit deiner evangelistischen Salbung in dein Umfeld hinein. Lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Es ist der größte Dienst, den du ihnen erweisen kannst. Sei gesegnet im Namen Jesu. Amen. Segnungsteam haben wir auch noch, wenn du immer Angst hast, den Namen Jesus auszusprechen zum Beispiel. Oder auch wenn du Gebet brauchst für sonst irgendetwas. Brauch ihre guten Dienste. Amen.
Yeah. Soll ich auch jetzt sitzen bleiben interpretieren, dass wir nochmal das Lied spielen? Sonst haben alle den Drang zu der Kaffeemaschine. Also ich spiele gerne noch ein bisschen.
Hell.